RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. Kurz vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Aus der Nachrichtenredaktion Verena Hartkes.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen. Für die CSU hat deren Vorstand schon zugestimmt.
Der bewaffnete Konflikt zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas ist wieder aufgeflammt. Die israelische Armee hat ihren Einsatz im Gazastreifen ausgeweitet. Man habe seit Freitagabend viele Hamas-Kämpfer getötet. Heute früh gibt es Berichte, dass ein Krankenhaus von zwei israelischen Raketen getroffen worden sei. Gleichzeitig fing die Luftwaffe nach eigenen Angaben ein Geschoss aus dem Gazastreifen ab. Unabhängig überprüfen lassen sich die Meldungen derzeit nicht. Teheran und Washington haben angekündigt, ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm am kommenden Wochenende fortzusetzen. Im Oman hatten gestern Vertreter beider Seiten erste indirekte Gespräche geführt. Danach bezeichneten sowohl Washington als auch Teheran die Gespräche als positiv und konstruktiv. Zuvor hatte US-Präsident Trump mit militärischen Schritten gedroht, sollte es keine Einigung geben. Der Westen wirft dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Der Iran weist das zurück. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Gneb.
Alle 4 Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim, Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Im Tabellenkeller setzte sich St. Pauli bei Ligaschlusslicht Kiel mit 2:1 durch, der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter, vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft, gebietsweise Schauer, im Nordwesten freundlicher, 12 bis 23 Grad. Es ist 5:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da starten wir mit einer Entwarnung auf der A44 Düsseldorf-Essen. Kein Falschfahrer mehr zwischen Düsseldorf-Stockholm und Düsseldorf-Nord. Und die A81 Heilbronn Richtung Würzburg ist zwischen Tauberbischofsheim und Kirchheim wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Ja, mein Name ist Konstanze Nastarowitz. Wir begleiten Sie hier aus den Studios von NDR Info in Hamburg durch die Nacht und jetzt auch durch den Morgen. Auch in dieser Stunde beginnen wir mit den USA. Doch diesmal geht's nicht um die amerikanische Zollpolitik, sondern um den Iran. Die Trump-Regierung und der Iran, die haben nämlich Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran begonnen. Im Oman, quasi als diplomatische Pufferzone, kam es zu ersten Gesprächen und zu einem indirekten Austausch. Das kann man sich so vorstellen, dass beide Seiten über mehrere Stunden in unterschiedlichen Sälen in der Hauptstadt Maskat verhandelt haben. Der Gastgeber übermittelte dann die jeweiligen Botschaften, diplomatische stille Post quasi. Doch am Ende, da kam es auch zu einer überraschenden, direkten Begegnung. Moritz Behrendt.
Im Sultanat Oman haben die US-Regierung und der Iran Tuchfühlung aufgenommen. Am Ende kam es sogar zu einem kurzen, direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die US-Regierung mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt ausdrückt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Ja, und über dieses 2-stündige Treffen hat André Schünke bei Tagesschau 24 auch mit dem ARD-Korrespondenten Alexander Stenzel gesprochen, der von Kairo aus das Treffen beobachtet hat. Wie ist das Ergebnis dieser ersten Runde zwischen den USA und Iran zu bewerten?
Es ist schon sehr fortschrittlich, dass man sich kommende Woche wohl möglicherweise wieder in Oman treffen will. Also das ist ein gutes Zeichen, weil wir erinnern uns, 2018 hat Präsident Trump damals das Atomprogramm gecancelt, woraufhin es dann eben keine Gespräche mehr gab. Und jetzt laufen die ersten Gespräche wieder an. Also das lässt hoffen, dass am Ende vielleicht möglicherweise wieder ein guter Atomprogrammvertrag dasteht.
Warum haben die USA ausgerechnet jetzt neue Gespräche mit dem Iran begonnen?
Der Iran hat in der Zwischenzeit, also seit 2018, sehr, sehr viel Uran angereichert, jetzt bis auf 60%. Und er hat damit mehr und mehr waffenfähiges Uran. Insofern ist es absolut dringlich, dass eben ein Deal zustande kommt, damit eben Iran nicht tatsächlich dann letzten Endes eine Atombombe baut. Und laut der Internationalen Atomenergiebehörde könnte Iran innerhalb von wenigen Wochen, 3 Wochen wohl, eine Bombe bauen. Früher hieß es immer Jahre, dann Monate und jetzt sind wir schon bei Wochen. Das heißt, die Gefahr, dass Iran eine Atombombe baut, war noch nie so groß. Und der Iran hatte auch immer wieder Israel gedroht. Und Trump ist ja ein enger Verbündeter von Israels Premierminister Netanyahu. Und insofern ist es auch eine Erklärung, dass er da jetzt natürlich Druck machen will, damit der Iran keine Atombombe baut.
Werden denn eigentlich aktuell internationale Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran reingelassen? Oder woher weiß man dann oder wie sicher über den Stand der Entwicklungen im Iran?
Ja, die sind schon da, die Inspekteure der UN. Damals waren sie da, bevor das Atomprogramm gekündigt wurde vor Trump, waren sie eben da, um zu überprüfen, dass der Iran eben nicht so viel anreichert. Aber nachdem Trump eben dieses Abkommen gekündigt hat, hat der Iran einfach weiterhin angereichert. Und das haben die Inspekteure dann beobachten können.
Welches Interesse verfolgt denn der Iran? Warum geht der in neue Gespräche?
Iran steht natürlich enorm unter Druck. Trump hat gedroht, wenn es da nicht zu einem Abkommen kommt, dann könnte es auch sein, dass Iran militärisch angegriffen wird. Und es kann Iran nach dem Gaza-Krieg, nach dem 7. Oktober, als Iran den Palästinensern dort zur Seite gestanden hat, auch militärisch, hat ja Israel militärisch zurückgeschlagen und die Luftverteidigung zum Beispiel stark geschwächt. Und Iran ist militärisch durch diesen Gaza-Krieg stark angeschlagen und könnte es überhaupt nicht gebrauchen, dass jetzt dann die Amerikaner angreifen würden, weil die Raketenamerikaner, die könnten zum Beispiel recht einfach sogar die Hauptstadt treffen.
Einschätzungen aus Kairo von Alexander Stenzel im Gespräch mit Tagesschau 24. Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Sonntag wechselnd bewölkt, zeit- und gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten und Nordosten oft freundlicher Beginn mit teils noch längerem Sonnenschein. Höchstwerte 13 Grad auf Sylt, 18 Grad an der Ems bis 24 Grad in der Lausitz. Abschnittsweise böig auffrischender auf Südwest drehender Wind. Und das sind die Aussichten. Am Montag mehr Wolken als Sonne, gebietsweise Schauer. Ganz im Nordwesten freundlicher 12 bis 23 Grad. Die aktuellen Temperaturen. Bremen 11 Grad, Dresden 11 Grad, Hannover 9 Grad, Kiel 10 Grad, Köln 15 Grad, Leipzig 5 Grad, München 10 Grad. Die Zeit, es ist gleich 5.12 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Internationale Krisen, Inflation oder auch Turbulenzen an den Börsen. Das kann dem einen oder anderen die Lust am Reisen nehmen. Andere wiederum, die brauchen vielleicht gerade in diesen Zeiten ein bisschen Eskapismus und träumen sich inmitten der Hiobsbotschaften schon an den sonnigen Strand einer Südseeinsel. Wie hat sich das Reiseverhalten der Deutschen verändert, gerade mit Blick auf das bei vielen Menschen gerade dünner werdende Portemonnaie? Dazu gibt's jetzt eine neue Tourismusstudie des ADAC. Mein WDR-Kollege Thomas Scharf hat über die Ergebnisse mit Melanie Mikula vom ADAC gesprochen. Auch sie sieht, dass die Reisefinanzierung für viele Menschen gerade ganz besonders schwierig ist.
Also wir haben das in unserer Tourismusstudie auf jeden Fall gesehen. Zum einen zwar, dass die Reiselust der Deutschen weiterhin groß ist, aber eben, dass 24% der Befragten auch angegeben haben, dass sie mit einem geringeren Urlaubsbudget als im Vorjahr auskommen müssen. Und das ist schon eine Menge. Und von diesen 24% waren es über 30%, die gesagt haben, sie müssen ganz auf eine Reise verzichten. Also man sieht schon, da wird es eine Schere geben. Und es gibt Menschen, die müssen sich das besser einteilen mit dem Urlaub, weil Urlaub machen einfach grundsätzlich auch in Europa teuer geworden ist.
Ja, werden dann für solche, die mehr rechnen müssen als andere, die Urlaube vielleicht auch kürzer?
Auf jeden Fall. Also die Urlaubstage, da kann man dann das sich ja auch, sage ich jetzt mal, das Budget so ein bisschen zurechtlegen, dass man sagt, wenn ich kürzer reise, dann komme ich auf jeden Fall mal weg, aber dann reise ich eben nur eine Woche oder 5 Tage, aber nicht, mach nicht diese 2 Wochen Urlaub oder mach 2-mal im Jahr im Urlaub, 3-mal im Jahr im Urlaub. Also es gibt die einen, die können das, die müssen nicht drauf schauen, und es gibt die anderen, die dann eben sagen, okay, wir machen eine Reise im Jahr, das muss reichen.
Wir hatten ja nun innerhalb von 5 Jahren den Einbruch durch die Corona-Zeit, dann den Beginn des großen Ukraine-Krieges, im Gefolge dann eben die starke Teuerung. Wie stellt sich das Reiseverhalten jetzt insgesamt dar?
Also wir sehen schon, dass das Reisen wieder auf dem Niveau ist, praktisch vor der Pandemie. Ja? Also die Leute reisen wieder, die wollen wieder reisen. Es gibt natürlich trotzdem weiterhin Einflüsse, die sieht man schon. Ja, also da wird schon drauf geachtet. In der Türkei gibt's Unruhen, wobei das jetzt Gott sei Dank nicht die Urlaubsgebiete betrifft. Mit der USA sind die Leute mittlerweile vorsichtig geworden. Hier sehen wir auch einen Einbruch von den etwa 10% derzeit. Dass man eben sich die Reiseziele vielleicht schon auch deutlicher und genauer anschaut. Wo möchte ich hinreisen? Was kann ich mit mir selbst vereinbaren? Wo gibt es vielleicht auch Naturkatastrophen häufiger? Möchte ich da hinreisen oder möchte ich jetzt eher in den Norden reisen? Also da wird sicherlich auch in der Zukunft ein Umdenken stattfinden.
Verreisen die Deutschen 2025 eher spontan oder eher lange im Voraus geplant?
Die Deutschen planen schon gut voraus. Also wir sehen auch, dass schon viel gebucht wurde. Also oftmals beginnen viele ihre Reiseplanung ja schon im Winter des Vorjahres. Das heißt, wer jetzt noch für den Sommer plant, der muss gucken, wo gibt's noch Verfügbarkeiten, was sind die Zeiten, wo noch was frei ist, gerade die Ferienzeiten, wo alle Bundesländer dann eventuell gleichzeitig sich überlappen, werden jetzt schon langsam eng. Also das heißt, es ist schon eher so, dass man vorplant, vor allem, weil man dann auch günstigere Preise oftmals bekommt.
Und welche Ziele sind im Moment besonders gefragt?
Ja, wir haben schon die klassischen Mittelmeerreiseziele, die gefragt sind. Das heißt, es ist schon Spanien, Italien natürlich, da kann man super mit dem Auto hinfahren. Gerade für Familien natürlich preisgünstiger, wobei es da vor Ort teurer geworden ist. Wir sehen, dass die Leute weiterhin in die Türkei fahren, nach Griechenland. Also das sind auf jeden Fall die Reiseziele, genau, auch Kroatien, aber genauso. Aber man muss auch sehen, es gibt auch einige, die bevorzugen mittlerweile das Fernreisen und sehen hier auch, dass sich Preise hier angepasst haben und es nicht immer günstiger ist, in Europa zu verreisen.
Etliche Ziele, vor allem in Südeuropa, aber auch Städteziele im Norden, wie Amsterdam zum Beispiel, die stoßen längst an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit. Es regt sich dort zum Teil auch Widerstand der Einheimischen eben gegen diesen Overtourism. Sind sich viele Reisende dieses Problems bewusst?
Also wir haben das auch abgefragt tatsächlich in der Tourismus, in unserer Tourismusstudie, wie die Menschen mit Overtourism oder Overtourismus umgehen wollen die nächsten Jahre, ob sie auch gewillt sind, für nachhaltigere Lösungen beispielsweise zu zahlen oder für überfüllte Orte. Und es wächst langsam. Also es ist noch nicht komplett da, wo man es vielleicht haben möchte. Aber es ist ja auch für den Touristen selbst vielleicht schöner, wenn er weiß, er muss sich nicht mit der Masse durch Venedig schieben, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist schon so, dass da ein gewisses Aufwachen passiert und das wird schon über die nächsten Jahre auch noch an Bedeutung gewinnen. Also der Übertourismus genauso, aber wie das der Naturerhalt vor Ort.
ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla darüber, wie sich die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Reise- und Urlaubsplanung der Deutschen auswirken und über einige Reisetrends. Insbesondere Frauen kennen das. Wer abends feiern geht, dem wird geraten, sein Glas nicht aus den Augen zu lassen. Denn immer wieder werden in Bars oder Diskos K.O.-Tropfen heimlich in Getränke gemischt. Quasi ein diskretes und gefährliches Mittel, um das Opfer wehrlos zu machen oder zu betäuben. Nordrhein-Westfalen fordert in einer Bundesratsinitiative nun höhere Strafen für diese Delikte. Mindestens 5 Jahre Gefängnis. Bisher liegt die Strafe meist unter 3 Jahren Haft. Selina Marx berichtet.
Einfach entspannt auf einer Party was trinken. Besonders junge Frauen trauen sich das wegen K.O.-Tropfen nicht mehr, zeigt schon eine kurze Umfrage in der Düsseldorfer Altstadt.
Einer Freundin von mir ist das tatsächlich schon mal passiert. Sie lag einfach irgendwann auf dem Boden, war nicht mehr ansprechbar. Wir mussten sie dann mit dem Krankenwagen abholen lassen. Und total viele Freundinnen von mir halten immer die Hand übers Getränk. Man lässt die sein Getränk irgendwo alleine stehen.
Generell haben wir die Gläser immer in der Hand. Also wir stellen Gläser nie ab, auch wenn wir bestellen. Da haben wir schon immer so ein, auch gegenseitig immer ein Auge drauf, dass unsere Gläser halt einfach sicher sind. Ne?
Zum Opfer von K.O.-Tropfen zu werden geht schnell. Die Täter kippen die geruch- und geschmacklosen Substanzen oft unbemerkt ins Getränk oder Essen. Die Betroffenen fühlen sich dann zunächst unwohl, bevor sie in einen wehrlosen Dämmerzustand fallen oder sogar bewusstlos werden. Diesen Zustand nutzen die Täter aus, um die Menschen auszurauben oder zu vergewaltigen. In NRW werde das Problem größer, sagt die Opferbeauftragte Barbara Flitzer.
Das ist ein Problem, das jedenfalls nach dem, was so bei uns bekannt wird, virulenter wird. Es sind in der Regel Frauen. Wir haben es in erster Linie dann mit sexualisierter Gewalt oder dem Verdacht auf eine solche zu tun. Deswegen ja auch mein Appell, sich dann möglichst zu melden und zügig zur Polizei zu gehen.
Die Polizei könne dann eine kostenlose Untersuchung im Krankenhaus veranlassen. Allerdings muss es schnell gehen, denn die Tropfen lassen sich nur kurze Zeit im Blut oder Urin nachweisen. Doch viele Opfer meldeten sich aus Scham nicht, weiß die Opferbeauftragte. Die NRW-Landesregierung will sich nun für sie einsetzen und das Strafmaß erhöhen. Scham sollten allein die Täter empfinden, erklärt NRW-Justizminister Benjamin Limbach.
Ich finde, K.O.-Tropfen sind ein perfides Mittel, um wirklich widerliche Verbrechen zu begehen. Und wenn man sieht, dass wenn man eine Vergewaltigung unter Zuhilfenahme eines Messers mit 5 Jahren bestraft, dann finde ich, muss das genauso auch sein, wenn man ein potenziell lebensgefährliches Mittel wie K.O.-Tropfen verwendet.
Konkret bedeutet das? Wer K.O.-Tropfen einsetzt und eine Straftat begeht, soll dafür mindestens 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Bisher lag das Mindestmaß bei 3 Jahren. Durch die Gesetzesänderung würden K.O.-Tropfen anderen Waffen, wie eben zum Beispiel Messern, gleichgesetzt.
Ob die Tatwaffe fest ist wie ein Messer oder flüssig wie K.O.-Tropfen, macht schlicht keinen Unterschied.
Im Gegenteil. Dadurch, dass sich viele Opfer nur bruchstückhaft an den Vorfall erinnern könnten, entwickelten viele eine posttraumatische Belastungsstörung oder ein Trauma. Um seinem Bestreben Nachdruck zu verleihen, zitiert Minister Limbach aus einem Opferbericht.
Eine Betroffene berichtete, sie sei nach einer Party bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Dorthin gebracht vom Notarzt. Sie war beinahe erstickt und als sie wieder zu sich kam, musste sie sich von anderen erzählen lassen, was mit ihr geschehen war. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, des Kontrollverlusts, habe sie tief erschüttert.
Ob die Gesetzesinitiative umgesetzt wird und vor allem Frauen dann wieder sicherer feiern können, bleibt aber noch abzuwarten.
Selina Marx berichtete. Für viele Menschen ist der Schwerbehindertenausweis wichtig im täglichen Leben. Mit ihm kann man beispielsweise einen Parkausweis für Behinderte beantragen. Außerdem bietet er steuerliche Vorteile. In Schleswig-Holstein gibt es jedoch Probleme mit der Ausstellung. Wer den Ausweis beantragt, der muss derzeit eine längere Wartezeit in Kauf nehmen, denn die Ämter, die sind überlastet. Jochen Dominikus berichtet.
Im Dezember hat sich das Leben von Gabriele Ingwersen aus Bredstedt völlig verändert. Sie bekam von ihrem Arzt die Diagnose Lungenkrebs. Eine erste Chemotherapie hat sie Ende vergangenen Jahres gemacht. Die vielen gemeinsamen Arztbesuche mit ihrem Mann Bernd kann sie kaum noch zählen.
Das sind schon viele, viele Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber wir haben echt viele gehabt, die uns unterstützt und geholfen haben. Und ja, das war schon gut.
Wer an Krebs erkrankt ist, kann einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Auch die 60-jährige Gabriele Ingwersen entschied, diesen Schritt zu gehen. Ende Februar beantragt sie beim Landesamt für Soziale Dienste einen Schwerbehindertenausweis. Mit ihm kann sie auch einen Parkausweis für Behinderte beantragen.
Denn gerade zu Anfang, als die Krankheit eben noch ganz, ganz schlimm war, da kannst du nicht weit laufen und da bist du darauf angewiesen, dass du auf einem Behindertenparkplatz parken kannst. Und was für mich ganz wichtig ist, eben auch, dass das für die Rente ein großer Faktor ist.
Eine anerkannte Schwerbehinderung bringt auch steuerliche Vorteile. Die Bearbeitung von Neuanträgen beim Landesamt für Soziale Dienste dauert derzeit zwischen 5 und 6 Monaten. Tendenz steigend, so Direktor des Landesamtes in Neumünster Matthias Grossmann.
Man muss sagen, wir haben einen Personalkörper, der auf ca. 61.000 Anträge ausgelegt ist und dadurch entsteht schon mal ein Gap. Das ist ein wesentlicher Faktor.
Ein anderer Faktor, das Zusammenspiel zwischen den Ärzten und dem Amt, so Matthias Grossmann. Die Ärzte kämen oft nicht mit der Bearbeitung der Befunde und der Übersendung von Gutachten hinterher, so seine Kritik. Denn die Gutachten sind nötig, damit überhaupt Schwerbehindertenausweise ausgestellt werden können. Der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein, Jens Lassen, beklagt dagegen fehlende Digitalisierung. Denn es gibt keine Online-Schnittstelle zwischen dem Arzt und dem Amt, so Lassen.
Und natürlich müssen wir dann auch unsere ganzen Befunde unterlegen mit Untersuchungsbefunden, mit Facharztbriefen, mit eigenen Ausführungen. Und die müssen papiergebunden dann wirklich ausgedruckt und alles muss per Post ans NSAD geschickt werden.
Und so schicken sich Ärzte und Landesämter pro Fall viele Unterlagen hin und her. Manchmal sind es über 50 Seiten zu lassen.
Ich meine, wo leben wir denn? Also wir müssen da jetzt mal irgendwie diesen viel zitierten Weg der Digitalisierung gehen. Und der Staat taugt da wirklich als Beispiel dafür, dass er in der Hinsicht noch gar nichts gemacht hat.
Und daran wird sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern, schätzt das Landesamt. Problem der Datenschutz, so Matthias Grossmann. Einen Lichtblick gibt es aber. Zumindest die Antragstellung soll noch in diesem Jahr digital möglich sein, so die Planung. Damit Menschen wie Gabriele Ingwersen schneller an einen Ausweis kommen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann den Antrag ausgefüllt. Jetzt hoffen beide, dass das Dokument nicht noch ein halbes Jahr auf sich warten lässt.
Und deswegen ist man immer wieder froh, wenn man positive Dinge erlebt, die einen aufbauen. Und umso schneller etwas ist, umso besser kann man darauf aufbauen. Und wir wollen auch hoffen, dass wir das dann auch dementsprechend schaffen.
Die Ingwersens versuchen jetzt trotz Krebsdiagnose und Wartezeit, so positiv es geht, nach vorne zu blicken.
Beeindruckende Zuversicht. Das war ein Beitrag von Jochen Dominikus.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit 10-facher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor veränderte Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Die ARD Infonacht. Sport.
Und den gibt's mit Irina Gneb. Der FC Bayern hat einen Patzer von Leverkusen nicht genutzt und eine mögliche Vorentscheidung im Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus. Thomas Müller sprach von einem Spiel verpasster Möglichkeiten.
Wir wussten natürlich jetzt vor dem Spiel, dass wir mit einem Sieg eigentlich schon einen ganz, ganz großen Schritt natürlich machen können. Ich glaube auch, dass man uns angesehen hat, dass wir diesen ganz, ganz großen Schritt machen wollten. Aber klar, wenn wir es dann runter analysieren, dann waren wir einfach in beiden Strafräumen dann am Ende des Tages nicht effizient genug. Dortmund hat auf jeden Fall aus weniger 2 Tore gemacht als wir.
Ja, und wegen dieser 2 Dortmunder Tore konnte der FC Bayern den Vorsprung auf Leverkusen nicht ausbauen. Der Verfolger hatte zuvor ebenfalls Punkte liegen gelassen. Gegen Union Berlin reichte es für das Team von Trainer Xabi Alonso nur zu einem torlosen Remis.
War nicht gut genug. Es ist nicht, was wir wollten. Wir wollten gewinnen, ein bisschen mehr Druck zu haben. Aber es ist nicht vorbei und wir müssen weitergehen.
Die weiteren Ergebnisse. Mainz verlor 0:2 in Hoffenheim und Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Ebenfalls 2:1 setzte sich der FC St. Pauli bei Tabellenschlusslicht Kiel durch. Der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2. Und damit der Blick zu den Fußballerinnen. Dort steht der FC Bayern vor der 3. Meisterschaft in Folge. München gewann das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 und hat nun komfortable 9 Punkte Vorsprung. Alle weiteren Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen und auch aus der 2. Bundesliga der Männer gibt es auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Handball. Der THW Kiel und die MT Melsung haben das Finale im DHB-Pokal erreicht. Melsung bezwang Zweitligist Baling, Rekordsieger Kiel setzte sich gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Aus Köln berichtet Daniel Neuhaus.
Schon das erste Halbfinale hatte die Qualität eines Endspiels. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen schenkten sich von der ersten Sekunde an nichts. In einem packenden Duell hatten am Ende die Kieler das glücklichere Ende für sich. Der THW siegte nach Verlängerung mit 32:31 und erreicht erstmals seit 3 Jahren wieder das Pokalendspiel. Dort treffen die Kieler auf die MT Melsungen, die in ihrem Halbfinale viel Mühe mit dem Zweitligisten HBW Balingen-Wallstätten hatte. Bis zur Pause konnte der Außenseiter das Spiel offen halten und lag nur mit einem Treffer zurück. Erst in der 2. Halbzeit wurde Melsungen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende deutlich, aber glanzlos mit 31:27.
Glanzvoll dagegen der Auftritt von Schwimmer Lukas Mertens in Stockholm. Der Olympiasieger hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord über die 400 Meter Freistil gebrochen. Lars Becker berichtet.
Jetzt hat er ihn doch geknackt, den historischen Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm blieb Olympiasieger Lukas Mertens in 3 Minuten 39,96 Sekunden 1/1 unter der Zeit von Biedermann bei dessen WM-Triumph 2009 in Rom, damals geschwommen mit den auftriebgebenden Anzügen. Mertens war direkt aus dem Höhentrainingslager aus der spanischen Sierra Nevada angereist. Diesen Weltrekord müsse er jetzt erstmal sacken lassen, sagte Mertens nach seinem Triumph. Vor knapp einem Jahr hatte er die Bestmarke bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch knapp verpasst. Anschließend wurde Mertens in Paris Olympiasieger.
Und 2 weitere Schwimmer, die in Paris über Gold jubeln durften, haben jeden Grund zur Freude. Elena Semmerchin und Taliso Engel sind Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2024. Bei den Teamsportlern setzten sich die Rollstuhlbasketballer durch, die in Paris Bronze gewonnen hatten. Zum Abschluss noch der Blick zur Eishockey-WM. Dort sind die DEB-Frauen nach der Auftaktniederlage zurück in der Spur und auf Kurs Viertelfinale. Gegen Norwegen gab es im 2. Spiel ein deutliches 5:2. In den verbleibenden Gruppenspielen trifft die DEB-Auswahl am Montag auf Ungarn, einen Tag später dann auf Japan.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Irina Gneb.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an zwei Punkten, die die Sozialdemokraten offenbar als gesetzt sehen. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Chef, ein Mindestlohnanstieg auf 15 Euro im kommenden Jahr und eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss. Merz verwies darauf, dass beim Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet und Steuersenkungen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Der designierte Kanzler Merz hat die Zollpolitik von US-Präsident Trump kritisiert. Der CDU-Chef sagte dem Handelsblatt, Trump erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller komme als erwartet. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Merz zielt darauf ab, dass Trump mit seiner Zollpolitik international verflochtene Produktionsketten und Geschäftsbeziehungen durcheinander bringt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert, so der CDU-Chef. Und das treffe Deutschland wie kaum ein anderes Land. Er verlangte, dass die Europäische Union gegenüber Washington geschlossen auftritt. Merz wörtlich, nur so können wir uns Respekt verschaffen. US-Präsident Trump hatte gegen die EU zusätzliche Zölle in Höhe von 20% verhängt, diese aber inzwischen um 3 Monate verschoben. Heute reist EU-Handelskommissar Šefčovič zu Gesprächen nach Washington.
In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben mehrere 10.000 Demonstranten ihre Solidarität mit dem umstrittenen Präsidenten Vučić bekundet. Vučić hatte die Kundgebung selbst organisiert, nachdem es zuvor wochenlange Massenproteste gegen seine Regierung gegeben hatte. Auch gestern gingen wieder tausende Menschen gegen Misswirtschaft auf die Straße. Auslöser der Proteste ist der Einsturz eines Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad, den viele Serben auf Korruption in den Behörden zurückführen. In Ecuador wird heute in einer Stichwahl über das Präsidentenamt entschieden. Dabei stehen sich der amtierende Präsident Noboa und die linksgerichtete Anwältin González gegenüber. Aus Guayaquil, Anne Herberg.
Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador findet inmitten einer schweren Sicherheitskrise statt. Amtsinhaber Daniel Noboa, der in seiner nur anderthalbjährigen Regierungszeit als Interimspräsident einen inneren Krieg gegen Drogengangs ausgerufen hat und die Streitkräfte auf die Straße schickte, will sich im Amt bestätigen lassen. Wie bereits im Jahr 2023 steht er dabei der linksgerichteten Anwältin Luisa González gegenüber, die aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa stammt. In der ersten Wahlrunde hatte Noboa nur knapp vor González gelegen. Umfragen sagen auch für die nun anstehende Stichwahl ein sehr enges Rennen voraus.
Und das Wetter in Deutschland. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter, vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft, gebietsweise Schauer, im Nordwesten freundlicher bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A10 Dreieck Barnim Richtung Dreieck Havelland ist zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg nach einem Unfall gesperrt. Und die A81 Heilbronn Richtung Würzburg ist zwischen Tauberbischofsheim und Gerchsheim wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Guten Morgen. Tja, wer seine Computerdateien oder Fotos sichert, der nutzt häufig eine Cloud. Dahinter stehen große Rechenzentren, in denen die Unternehmen die Daten verwalten. Und da die Digitalisierung voranschreitet, befeuert auch durch das Thema künstliche Intelligenz, werden auch immer mehr Rechenzentren benötigt. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wurde jetzt vereinbart, dass neue Rechenzentren vor allem in Ostdeutschland entstehen sollen. Juliane Neubauer hat Reaktionen auf dieses Vorhaben eingesammelt.
Mit Spannung erwartete Kilian Wagner die Veröffentlichung des Koalitionsvertrages. Als er die Zielsetzung für Deutschland als Rechenzentrenstandort gelesen hat, war er mehr als zufrieden. Man habe die richtigen Stellschrauben in Angriff genommen, sagt er.
Eine Senkung der Energiepreise, ganz wichtiges Thema. Ein großer Teil der Betriebskosten eines Rechenzentrums fallen durch den Stromverbrauch auf die Energiekosten zurück. Auch die Stromnetze sollen ausgebaut werden, auch ein sehr wichtiges Thema für die Energieversorgung. Deswegen bewerte ich den Koalitionsvertrag für den Rechenzentrumstandort Deutschland sehr positiv.
Im Vorhinein habe der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz Bitkom, für den Kilian Wagner arbeitet, Empfehlungen und Forderungen an die zukünftige Regierung formuliert. Viele davon wurden berücksichtigt.
Eine Forderung, die wir hatten, die übernommen wurde, ist, dass die Strompreiskompensation, die es bereits gibt für verschiedene energieintensive Industrien, die sollen jetzt auch explizit auf die Rechenzentrumsbranche ausgeweitet werden. Das ist was, was uns sehr freut, um wettbewerbsfähig im internationalen Wettbewerb zu sein.
Dass der Fokus beim Ausbau auf Ostdeutschland gelegt wird, hat selbst Experten überrascht. Wagner von Bitkom hat eine Vermutung, warum explizit die neuen Bundesländer berücksichtigt werden. Die größte Herausforderung beim Aufbau neuer Rechenzentren seien die Stromnetzkapazitäten, die in Ballungszentren, vor allem in Westdeutschland, bereits an ihre Grenzen geraten.
In Ostdeutschland ist die Situation eine andere. Hier gibt es noch ausreichend Netzanschlusskapazitäten, gerade in den weniger dicht besiedelten Gebieten auch, und viel erneuerbare Energie auch im Stromnetz. Und deswegen denke ich, dass der Hintergrund sein wird, dass man praktisch diese Stromnetzkapazitäten effizient nutzen möchte für große Rechenzentren und deswegen explizit Ostdeutschland ausgewählt hat als Standort.
Zudem würde man mit der Ansiedlung auch strukturschwache Regionen unterstützen können. Immerhin rund 200.000 Fachkräfte arbeiten aktuell in und für Rechenzentren in Deutschland. Wagner hofft, dass Anrainer offen dafür sind, wenn Rechenzentren in ihrer Nähe entstehen. Andernorts gab es Proteste von Anwohnern wegen Lärmbelästigung.
Rechenzentren können auch sehr positive Effekte auch regional auslösen. Also zum Beispiel, wenn die Abwärme weiter verwendet wird, führt es häufig auch zu einer höheren Bevölkerungsakzeptanz, weil man dann praktisch auch direkt vor Ort spürbar einen Vorteil dadurch hat. Auch lokale Firmen profitieren, zum Beispiel vor allem das Baugewerbe oder auch spezialisierte Firmen, die die Dienstleistungen für Rechenzentren anbieten. Es entstehen auch Arbeitsplätze.
Aktuell stehen rund 2000 größere Rechenzentren in Deutschland.
Das Interview.
Der neue Kurs der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik hat für Europa unmittelbare Folgen. Lange Zeit hat man sich auf den Schutz und die Freundschaft der USA verlassen. Jetzt muss sich Europa neu positionieren. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Meine WDR-Kollegin Judith Schulte-Loh hat für die Rubrik "Denke ich an Europa" mit dem Experten für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck gesprochen.
Herr Speck, Jahrzehnte dachten wir doch, wir sind die Guten. Die Demokratie wird zum Exportschlager. Wandel durch Handel funktioniert. Und jetzt sagen Sie, das ist Geschichte. Wieso? Weshalb?
Absolut. Also die Welt, in die die EU hineingebaut wurde, ist ja die Welt der Globalisierung, der Entgrenzung. Das war die, fing an in den 90er Jahren. Bill Clinton mit "It's the economy, stupid". Also es dreht sich alles um Wirtschaft. Dann Tom Friedman 2006, der New York Times Kolumnist, die Welt ist flach, Grenzen verlieren ihre Bedeutung und die EU ist wie ein Fisch in diesem Wasser geschwommen, weil sie da ihre Stärken ausspielen konnte. Deutschland eben auch mit Wirtschaft, Export, Verrechtlichung, Institutionen. Also die Welt schien auf dem Weg zu sein, den die EU schon länger gegangen war. Erstens mit dem Februar 2022, dem großen Angriff Russlands auf die Ukraine, eigentlich völlig vom Tisch. Wir leben jetzt in einer Epoche der Geopolitik, wo plötzlich das Militärische, Grenzen, Staaten, Einflusssphären wieder ganz wichtig werden. Und all das, was eigentlich so man sich in Europa aufgebaut hat, das schwindet so etwas dahin. Und plötzlich ist man viel stärker als zuvor mit der Frage nach der Selbstbehauptung beschäftigt.
Der muss sich die EU beschäftigen. Wir wollen uns erst einmal die Gegenspiele angucken. Also wenn wir auf Russland gucken und auf China. Was verbindet den russischen Präsidenten Putin und den chinesischen Staatspräsidenten Xi? Was wollen die beide?
Also sie wollen beide eine andere Ordnung. Das ist klar geworden. Wir haben in den letzten 3 Jahrzehnten versucht, die Europäer, die Amerikaner, auch Japan, China, Russland einzubinden in ein Netz der Partnerschaften und der wirtschaftlichen Kontakte, des Austauschs, also in diese Welt, die der Westen im Kalten Krieg gewoben hat und der in Europa dann, diese Welt, die dann Europa sozusagen zur Reife gekommen ist, da sollte Russland mit hinein.
Wir haben G7, Russland kam in die G7, beide kamen in die WTO. Also die Hoffnung war, dass sich diese Welt einfach ausweitet und die früheren Gegner sozusagen hineinintegriert werden würden mit denselben Maßnahmen und mit denselben Techniken, nämlich des wirtschaftlichen Austausches, der Diplomatie und all dieser Dinge. Und das ist eben nicht passiert. Wir sehen, dass sich beide ganz anders entwickelt haben als Autokratien. Sie haben sehr, sehr viel Geld in Rüstung gesteckt. Heute wissen die Amerikaner gar nicht mehr, ob sie einen Krieg gegen China im Indopazifik überhaupt gewinnen können. Mhm. Und in Europa sieht man das ja mit dem Krieg gegen die Ukraine. Also Krieg, Militär, Selbstbehauptung. Da ist eine ganz andere Ordnungsvorstellung, die eben sehr viel zu tun hat mit dem, was in diesen Ländern zu Hause passiert, die Autokratie, die Machtvertikale, wie es in Russland heißt, also von oben nach unten durchregieren. Und diese Art von Kontrolle, die beide Länder intern aufgebaut haben über die Bevölkerung, die wollen sie jetzt auch nach außen bringen. Warum? Weil sie eben vor nichts so sehr Angst haben wie vor der Demokratie. Mhm. Demokratie würde ja heißen, dass die herrschenden Eliten entmachtet werden. Sie sind ungeheuer reich geworden, mächtig geworden und fühlen sich aber bedroht durch die sogenannten Farbenrevolutionen und wollen das jetzt sozusagen weltweit ein neues Prinzip einführen, dass diese Demokratie sozusagen auch den Appeal verliert. Und deswegen gehen sie vor gegen den Westen, Europa, Amerika. Europa wird dabei zur Beute. Der eigentliche Antrieb ist eben ein doppelter. Es ist dieser Machtwunsch und Sicherheit.
Machtwunsch und Sicherheit ist das, was ich gerade verstanden habe, als so ein kleiner Spritzer da war.
Ja, also es geht eben um die Machtsicherung zu Hause. Also dort, wo die demokratische Revolution sozusagen angreifen könnte. Russland hat das 2012 erlebt. Aufstände, Demonstrationen in China. Wird das alles sehr gut kontrolliert mit einer totalitären Überwachung, der es verhindert, dass sich diese Länder in diese Weltordnung hinein integrieren, wie wir uns das erhofft haben.
Wenn wir auf die einzelnen Länder gucken, vor allen Dingen, welche Rolle jetzt Europa dabei spielt, also welche Bedeutung hat Europa für beide Autokraten? Nach dem, was ich beschrieben habe, geht es ja nicht um nicht weniger als die Zerstörung der Demokratie.
Ja, zumindest geht es darum, sozusagen in ihrem Land zu verhindern, dass dieser Virus sozusagen hinüberschwappt in ihr Land, weswegen sie sich abschotten müssen.
Ja.
Europa geht als Spielball gesehen mittlerweile, sozusagen als der kleine Bruder der Amerikaner, den man aber auch eventuell aus diesem Bündnis herauslösen kann. Und jetzt sehen wir ja gerade, wie China unter den aktuellen Handelsstreit versucht, gerade nach Europa die Fühler auszustrecken.
Genau, Angebote macht, sollen wir nicht gemeinsam gegen die USA gehen? Das würde natürlich China in diesem Zusammenhang ganz klar stärken. Das ist auch das Interesse. Aber wenn wir auf China mal schauen, über Jahrzehnte hat Europa nicht viel mehr getan, als die wirtschaftlichen Chancen, die die amerikanische China-Politik eröffnet hat, wahrzunehmen. War das schon ein Fehler, diese Konzentration?
Also auf der deutschen Seite kann man schon davon sprechen, dass es eben ein hohes Risiko war. Wir haben uns gerade mit der Autoindustrie sehr stark exponiert. Insgesamt war das schon richtig, also die Chancen wahrzunehmen. Es war richtig, den Versuch zu unternehmen, aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder deutlich machen, wo die eigenen Interessen und aber auch die Werte liegen. Und da muss Deutschland sich vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man da nicht immer konsequent gewesen ist.
Wie kann, Herr Speck, Europa gegenüber beiden Machthabern, also Putin und Xi, wie kann Europa aus der, ja, wie ich es inzwischen wahrnehme, nach dem, was Sie beschrieben haben, aus der Defensive wieder in die Offensive kommen?
Also im Moment sieht das natürlich sehr düster aus, weil alleine kann Europa nicht viel erreichen. Also wir brauchen Partner. So viel steht fest. Das wissen wir in Europa, aber das gilt auch darüber hinaus. Und wir sehen das ja jetzt mit der Ukraine, bleibt Amerika einfach unverzichtbar. Also militärisch hat gerade Yermak, der stellvertretende Leiter der Präsidentialadministration der Ukraine, hat das gerade wieder gesagt, ohne Amerika geht es noch nicht. Die Europäer sind nicht stark genug. Also selbst die Ukraine massiv zu unterstützen, das ist schon, damit sind wir schon fast überfordert. Jetzt
ist es natürlich sehr schwer mit Amerika derzeit. Und
das kann man wohl sagen. Das ist noch freundlich formuliert, würde ich mal dazwischen werfen. Ja.
Ja, also wir müssen natürlich, also die Strategie kann ja nicht nur heißen, nur mit Amerika, wir müssen auch mit anderen Partnern eng zusammenarbeiten. Japan, Südkorea, im Indopazifik. Es gibt sehr viele sozusagen gleichgesinnte liberale Demokratien, die auch zu uns kommen und mit uns arbeiten wollen. Der japanische Premierminister ist nach Kiew gereist, ich glaube 2022. Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, das Netzwerk der liberalen Demokratien zu stärken. Das ist der Weg nach vorne. Und was Amerika angeht, ja, im Moment ist es sehr schwierig und wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir sehen aber auch, dass Trump auch sehr viel Gegenwind erfährt. Er musste ja von seiner ganz großen Zolldrohung musste er gleich wieder herunterkommen. Also wie sich das zusammen zurechtruckelt in den USA, das ist im Moment noch nicht absehbar.
Wenn wir nochmal auf Europa gucken, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, gibt es ja die Koalition der Willigen. Lässt sich darauf aufbauen?
Also das ist sicher so, dass einige Länder sehr viel stärker sich von Russland und der Aufrüstung Russlands und dem Krieg bedroht fühlen. Polen ist im Zentrum. Polen hat schon fast 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung gesteckt. Wir sehen, die Finnen sind sehr nervös, was Russland angeht. Also es gibt eine Reihe von Ländern, gerade im Norden und im Osten, die diesen Krieg als Menetekel für ihre eigene Zukunft sehen. Die sagen, wenn wir jetzt nicht hier in der Ukraine die Ukraine richtig unterstützen und Russland dort einen Triumph feiert, dann sind wir früher oder später dran. Also diese existenzielle Bedrohung, die ist in manchen Ländern viel höher. Natürlich die näher an Russland liegen, während zum Beispiel Spanien und Italien haben sich dagegen gewehrt, dass Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, von einem Rearm Europe-Programm, also Wiederbewaffnung Europas, gesprochen hat.
Sie haben, Herr Speck, in einem Artikel von 2019, als Trump seine erste Präsidentschaft hatte, der Brexit bevorstand, einen europäischen Sicherheitsrat vorgeschlagen. Gab es darauf Reaktionen?
Also das wird ja schon in politischen Kreisen diskutiert. Ich bin ja nicht der Einzige, der darüber geschrieben hat. Ja, also wenn wir tatsächlich aktiv als Europa geopolitisch agieren wollen, dann müssen wir auch über die 27 hinausgehen. Wir werden nie einen Zustand erreichen, wo alle am gleichen Strang ziehen und alle gleichermaßen begeistert sind von Maßnahmen, die aber für viele Länder sehr, sehr wichtig sind. Und wenn wir gerade auch solche Veto-Player wie jetzt Ungarn, wenn wir deren Veto sozusagen umgehen wollen, dann ist so ein Sicherheitsrat natürlich eine interessante Option. Er würde auch, so wie er jetzt diskutiert wird, würde eben auch Großbritannien einbeziehen. Und Großbritannien ist nun mal eine große Militärmacht, spielt eine enorme Rolle in der Ukraine für die gesamte Ostsee.
Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands? Also wir sehen natürlich die Atommächte, wir sehen natürlich Frankreich, wir sehen Großbritannien, die eine Führungsrolle. Aber es ging ja, Deutschland gehörte eigentlich mal mehr dazu. Wie sehen Sie Deutschlands Rolle in Zukunft?
Merz hat schon sich dafür eingesetzt, dass der Verteidigungsetat nicht mehr der Schuldenbremse unterliegt. Also da gibt es jetzt die Chance, dass Deutschland die Länder der sogenannten Ostflanke wie Polen, Rumänien, das Baltikum, Finnland, um denen sozusagen die zu unterstützen. Das sind diese Länder, die eigentliche Expansion Russlands abwehren. Das Baltikum ist bedroht. Wenn wir diesen Ländern, und das machen wir jetzt ja auch mit der Brigade in Litauen, also wenn wir diese Rolle einnehmen, sozusagen die Backup-Power werden, die Unterstützer für diese Frontstaaten, dann ist es auch wieder möglich, Russland abzuschrecken. Und nur wenn Russland abgeschreckt wird, haben wir Frieden in Europa. Also da spielt Deutschland eine sehr große Rolle.
Noch eins, Herr Speck. Ich weiß, bei allem, was wir über Europa besprochen haben und was auch gerade kritisch ist, politisch kritisch ist, Sie sind ein überzeugter Europäer, Jahrgang 64. Sagen Sie uns kurz, wie Sie Europa für sich entdeckt haben?
Ja, also jemand, der in der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, der ist sozusagen EU im Blut, oder damals hieß es ja noch EG, das ist klar, das ist sozusagen die Hoffnung auf In Westdeutschland war das auch immer ein bisschen die Hoffnung auf Erlösung vom Nationalstaat und der eigenen Geschichte, sondern dass man in etwas aufgeht, was besser ist und größer ist. Das war, glaube ich, so der Anfang, Brüssel. Und später bin ich dann, als ich viel in Osteuropa unterwegs war, habe ich aber auch entdeckt, dass es dort ein ganz anderes Europabild gibt. Also da, das formiert sich ja erst. Also dort braucht man einfach ein starkes Europa. Das sehen wir jetzt in Polen immer mehr, einfach auch, um mit dem übermächtigen Russland fertig zu werden.
Der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck im Gespräch mit Judith Schulte-Loh. Die Zeit, es ist 5.50 Uhr. Er war Literaturnobelpreisträger und kritischer Wegbegleiter der Bundesrepublik, Günter Grass. Heute vor 10 Jahren ist der große deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts gestorben. Sein reichhaltiges Werk aber lebt weiter.
Worüber ich schreibe, über das Essen, über Gäste und wie sie sich über die Suppe hängen, über Hülsenfrüchte und wie verschieden die Erbsen, über das Fett und den Kot und das Salz und den Mangel, über den Überfluss.
Mit allen Sinnen hat Günter Grass sein langes Leben aufgesogen und genossen, die Merkwürdigkeiten und Frivolitäten des Lebens überhaupt, und daraus ein gewaltiges Werk geschaffen, auf das man noch in ferner Zukunft schauen wird, wenn man wissen will, wie im schrecklich schönen 20. Jahrhundert gelacht und geweint, geliebt und verachtet, gezeugt und gemordet worden ist. Sein erster Roman, Die Blechtrommel, 1959 erschienen, öffnete Grass das Tor zum Ruhm. Gerade als die junge Bundesrepublik sich anschickte, es sich im frischen Wohlstand behaglich einzurichten, rüttelte der 32-jährige geborene Danziger an ihrer Geschichtsvergessenheit. Und auf einmal traute sich wieder jemand, tief ins Füllhorn der deutschen Sprache zu greifen.
Eine halbe Generation älteren Autoren, also Günter Eich und Heinrich Böll, gehörten zu der Gruppe, die nach dem Krieg eine beschädigte deutsche Sprache vorgefunden haben, durch die Zeit des Nationalsozialismus. Und das führte zu der sogenannten Kahlschlagliteratur, also eine sehr karge, sehr eingeengte Sprache. Und bei mir war es sehr deutlich, dass man die Sprache, nur weil sie missbraucht worden ist, nicht dafür bestrafen darf. Dass es mein Bedürfnis war, dass ich dann auch alle Register ziehen kann.
Diese barocke, prachtvolle, reiche, bisweilen vielleicht überreiche Sprache gibt allen seinen knapp 20 Prosawerken das Gepräge. Von Katz und Maus bis Ein weites Feld, von Der Butt bis Im Krebsgang. Einer, der so über das Wort verfügte, wurde schnell für die Politik interessant. Und die Politik reizte auch ihn. Als Weggefährte Willy Brandts, dem er zuweilen aber doch auch gehörig auf die Nerven fiel, zog Grass wahlkämpfend durch die Republik und ließ sich von konservativen Störern erst so richtig in Stimmung bringen, wie hier 1965 in Cloppenburg.
Artikulieren Sie doch Ihre Zwischenrufe, wenn Sie es können! Oder wollen Sie den deutschen Bildungsnotstand demonstrieren?
Seit Anfang der 70er Jahre lebte Günter Grass in Schleswig-Holstein. Erst in Wewelsfleth am Elbufer, dann mit seiner zweiten Frau Ute am Waldesrand bei Lübeck im beschaulichen Behlendorf. Hier überraschte ihn im Oktober 1999 die Nachricht, er sei der neue Literaturnobelpreisträger.
Nein, Schock war es nicht. Es war Freude, auch ein gewisser Stolz und eine Genugtuung. Und ich möchte die Gelegenheit auch wahrnehmen, also all meinen Gegnern, die gelegentlich sich wie Feinde aufspielen im Umgang mit mir, möchte sie dazu ermuntern, nicht jetzt an den Nägeln zu knabbern, sondern sich mit mir zu freuen.
7 Jahre später fiel ein großer Schatten auf ihn, als er in seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel bekannte, er sei als Heranwachsender Mitglied der Waffen-SS gewesen. Eine entsetzte Öffentlichkeit fragte sich, wie hatte gerade der immer wieder als moralisch unanfechtbarer Mahner aufgetreten war, diese Geschichte von der eigenen Verführbarkeit so lange verschweigen können.
Wer richten will, mag richten. Nur was ich jetzt zurzeit erlebe, das führt zu einem Aburteilen, ja auch zu einer, als sollte ich zu einer Unperson machen und all das im Nachhinein in Frage stellen, was mein späteres Leben ausgemacht hat.
Vielleicht hat Günter Grass die Rolle des grollenden Belehrers der Nation allzu sehr ausgereizt. Aber wie immer man im Einzelnen seine Wortmeldungen beurteilt, er bleibt in Erinnerung als Magier der Sprache, der unter seinem gewaltigen Schnurrbart ein verschmitztes, bezauberndes Lächeln versteckte.
Alexander Soloch zum 10. Todestag des Schriftstellers Günter Grass.
Der Stichtag.
Heute vor 50 Jahren beginnt im Libanon ein blutiger Bürgerkrieg, der das Land für Jahrzehnte prägen wird. Was als Konflikt zwischen christlichen Milizen und palästinensischen Gruppen beginnt, das wird schnell zu einem komplexen Krieg, in dem bald kaum noch durchschaubar ist, wer gegen wen kämpft. Mehr als 150.000 Menschen sterben, Hunderttausende fliehen, Beirut wird zum Symbol für Zerstörung. Birgit Sagemann blickt zurück auf den Beginn eines Konflikts, dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind.
Alles beginnt mit dem Angriff auf einen PLO-Bus. 27 Palästinenser werden getötet, als christliche Milizionäre das Feuer eröffnen. Eine Vergeltungsaktion für Schüsse auf eine Kirche wenige Stunden zuvor. Und gleichzeitig der Beginn einer Auseinandersetzung, die vielfältige Gründe hat. Das von der einstigen Kolonialmacht Frankreich eingerichtete Proporzsystem für staatliche Ämter, das den Christen mehr Macht als Sunniten und Schiiten zubilligt, entspricht längst nicht mehr der demografischen Entwicklung im Libanon. Der Anteil der Muslime ist deutlich gewachsen. Dazu kommen hunderttausende palästinensische Flüchtlinge. Jetzt, im Frühling 1975, eskalieren die jahrelangen Spannungen. Vor dem Krieg war der Libanon ein wohlhabendes Land. Die Hauptstadt Beirut wurde als Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Die libanesische Schriftstellerin Nazik Jared beschreibt eine lebendige und weltoffene Stadt.
Sehr viele Touristen und Hotels und ganz tolle Nightclubs. Und die Leute hatten es eben gut.
Aber direkt bei den Luxushotels verläuft jetzt die Frontlinie zwischen dem mehrheitlich christlichen Osten Beiruts und dem vorwiegend muslimischen Westen.
Aus dem Quartier der Luxushotels steigt heute schwarzer Rauch auf. Christliche Milizionäre der Falange-Partei haben sich in den oberen Stockwerken des Holiday Inn Hotels verbarrikadiert. Sie schießen von dort aus mit automatischen Waffen und Granatwerfern und die Kommandos der Moslems feuern zurück.
Es gibt wechselnde Allianzen und Frontverläufe. Und militärisches Eingreifen von außen, vor allem durch Syrien und Israel, befeuert den Krieg weiter. Erst 1990 endet der Bürgerkrieg mit einem Abkommen, das den muslimischen Parteien mehr Einfluss sichert. Das Land liegt in Schutt und Asche. Aber das ist nicht das Schlimmste, sagt Schriftstellerin Nazik Jared.
Häuser kann man schnell aufbauen, aber die Generation, die im Krieg aufgewachsen ist. Ich sehe, wie alle ihre Werte ganz anders sind. Alles kommt auf Aggressivität und auf Waffen an und auf Macht. Die ganze Moral ist weg.
Rund 170.000 Tote und 800.000 Flüchtlinge. Das ist die Bilanz von 15 Jahren Bürgerkrieg. Wirklich zur Ruhe gekommen ist der Libanon seitdem nicht mehr. Begonnen hat dieser Krieg heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Birgit Sagemann. Ja, und das war sie, die ARD-Infonacht von Samstag auf Sonntag. Ich bin Konstanze Nastarowitz. Heute ist der 13. April. Starten Sie gut in Ihren Tag. Die Zeit, es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Vorsicht, in der Gegenrichtung liegen Fahrzeugteile. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße zahlreiche Einschränkungen. Zur S-Bahn Berlin. Wegen Bauarbeiten fahren ersatzweise Busse. Bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf. Bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und bei der S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Bei beiden gebe es einen Dissens, sagte Merz. Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen.
Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektroartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor 2 Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar und seine Nachbarn erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. Experten gehen von einer deutlich höheren Opferzahl in dem Bürgerkriegsland aus. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat ereignete sich auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2.